sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der letzten Woche haben wir alle miteinander eine Hausaufgabe gehabt. Die Hausaufgabe bestand darin, dass wir in dieser zurückliegenden Woche den ersten Petrusbrief lesen sollten und durften. Und ich denke, diejenigen, die das getan haben, die sind reich beschenkt worden durch dieses wunderbare Wort. Und auch mit mir, der ich nicht nur die Hausaufgabe gestellt hat, sondern mich natürlich als erstes unter diese Hausaufgabe gestellt habe, ist da ein wunderbares Wort geschenkt worden. Und dieses Wort, darüber wollen wir uns heute in der Predigt Gedanken machen. Aus unserer Hausaufgabe, aus der Mitte des Petrusbriefes, wollen wir hören auf insgesamt 8 Verse aus dem 3. Kapitel. Ich lese 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 15. Endlich aber seid allesam gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erlangt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, für dieses Wort wollen wir dir herzlich Dank sagen, dass du uns jetzt schenkst an diesem ersten Advent, mit dem du uns schon in der letzten Woche gesegnet hast und dass du uns jetzt neu zusprichst für unser Leben. Ja, in diesem Wort steckt so vieles drin. Und du hast für jeden, der gekommen ist, etwas bereit, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das aufschließt, dass du das einem jeden deutlich machst, was dieser Predigtext, was dieses heilige und lebendige Wort mit seinem Leben zu tun hat. Ja, das kann nur gelingen, wenn du sprichst, wenn dein Heiliger Geist in unseren Herzen wirkt. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, um deinen guten Heiligen Geist, segne du selber das Reden und Hören an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein gewaltiger Predigttext. Als ich den gelesen habe, da habe ich mich erinnert an eine Hochzeitsfeier, an der ich für eine Zeit eingeladen war, an der ich teilnehmen durfte. Ich habe das Ehepaar getraut und dann machen das schon mal Leute, die laden dann den Pastor ein und das waren Menschen, denen ging es finanziell sehr gut und die feierten hier in Bremen ein ganz, ganz tolles Restaurant. Und dann wurde da ein riesen Buffet aufgebaut. Man kam rein und man sah schon all die Köstlichkeiten, die da waren. Und nach so den üblichen Begrüßungsworten, Brautvater und Bräutigamsvater, kam dann der Koch. Ganz toll in Uniform, ich in so einem Koch ist mit weißer Mütze. Und dann erklärte er die einzelnen Speisen. Der ging nochmal das ganze große Buffet ab und wies dann hin auf die Vorspeisen, sagte dann ein bisschen was zu, dann auf die Fleischgerichte und schließlich war beim Dessert angekommen und stellte nochmal die ganze Palette dessen, was da an reichhaltiger Nahrung war, vor. War so viel, da konnte man gar nicht alles probieren halt. Aber so sagte er dann, es ist für jeden etwas dabei. Und das war es in der Tat bei diesem reichhaltigen Buffet. Daran musste ich denken, bei diesen 8 Versen aus dem Predigtext. Da kann ich auch nur sagen, das ist so reichhaltig, das ist so voll, da ist für jeden etwas dabei. Und ich möchte es jetzt in dieser Predigt so ähnlich machen wie der Koch. Ich möchte nochmal bildlich gesprochen am Buffet vorbeigehen und das der Gemeinde vorstellen, sagen, was da alles genau detaillierter drinsteckt. Ich möchte nochmal so die ganzen Verse durchgehen und sie immer wieder hinweisen auf das, was drinsteckt. Kann sein, dass das ein oder andere Wort nicht ganz für Sie im Moment ist. Aber ich weiß, dass der Herr für Sie etwas bereithält. Und dass er zu Ihnen, dass er zu dir sprechen wird, dass auch etwas für dich dabei sein wird. Es ist für jeden etwas dabei. Ich habe diese Vorstellung dieser geistlichen Nahrung in 5 Teile aufgeteilt. Das erste ist, vergelte nicht. Sag Gott dir zu, vergelte nicht. Wir lesen das hier in den Versen 8 und 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erlernt. Wir sollen nicht vergelten. Wir sollen als Nachfolger Christi Menschen sein, die diesen unheilvollen Zyklus von Schuld und Wiederschuld, von Vergeltung und Wiedervergeltung durchbrechen. Einfach dadurch, dass wir auf Vergeltung verzichten. Das ist etwas, was nicht nur der Apostel Petrus im Heiligen Geist sagt, sondern was auch Jesus immer und immer wieder seinen Nachfolgern sagt. Vergebt Menschen, die an euch schuldig geworden sind, auch wenn die es nicht verdient haben. Schaut immer zuerst auf den Allmächtigen, der euch vergeben hat. Und aus dieser erlebten Vergebung vergebt auch ihr. Jesus wird mal von Petrus gefragt, der diesen Brief schreibt: Herr, wie oft muss ich denn meinem Nächsten vergeben? Reichen da 7-mal? Dann sagt Jesus: Nein, nicht 7-mal. 7-mal 70-mal. Und dann erzählt er ein tolles Gleichnis, was es deutlich macht, wie Vergebung und Vergeltung geschieht. Erzählt von einem Mann, der unglaubliche Schulden hat, 10.000 Zentner Silber. Und er wird zu dem gerufen, dem er diese Zentner Silber schuldet. Und er sagt, und jetzt her damit. Das sagt der Schuldner, ich habe das nicht. Ich kann es nicht bezahlen. Dann sagt er, dem das Schuld gegeben hat, diese Silber. Und jetzt musst du in die Schuldsklaverei. Du, deine Frau, deine Kinder, ihr werdet jetzt Sklaven, diese Schuld zu tilgen. Ein furchtbares Schicksal. Und dann fleht er und sagt, bitte tu das nicht. Und der Mann lässt sich erweichen. Er lässt sich erweichen und er schenkt ihm die gesamte Schuld. 10.000 Zentner Silber. Und er geht raus aus dem Palast des Mannes, von dem er das Geld geliehen hat, diese Zentner Silber, geht raus und trifft auf dem Platz vor diesem Palast einen Mann, dem er einmal 100 Silbergroschen bezahlt hat. Wir müssen uns das vorstellen, ein Milliardenvermögen heute, 10 Milliarden Euro gegen 100 Euro. Und obwohl er gerade 10 Milliarden Euro geschenkt bekommen hat, ist er nicht in der Lage, demjenigen, dem ihm 100 Silbergroschen ist, Barmherzigkeit zu zeigen. Er geht hin und packt ihn und sagt, du schuldest mir 100 Silbergroschen, gib's mir wieder her. Er sagt, ich hab sie nicht, bitte, sei mir gnädig, hilf mir. Aber er ist nicht gnädig, sondern lässt diesen Mann, der ihm 100 Silbergroschen schuldet, ins Gefängnis werfen. Darüber wird derjenige, der ihm die 10.000 Zentner geschuldet hat, sehr zornig und lässt ihn wiederum ins Gefängnis werfen. So funktioniert Vergebung. Wir haben reich Vergebung geschenkt bekommen in Jesus Christus. Viel, 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 viel mehr, als wir es verdient haben. Und das können wir gar nicht wieder gut machen. Wir bekommen ewiges Leben. Und wir müssen nicht für unsere Schuld, für unsere Sünden irgendetwas mehr vor Gott machen. Das Einzige, was Gott von uns verlangt, sagt, nur versucht ein Stück weit, diese erlebte Vergebung weiterzugeben. Und verzichtet in eurem Leben auf Vergeltung, auf das Reich Gottes hier auf Erden neu entstehen kann. Nicht, weil es euer Nächster verdient hat. Der hat eure Vergebung, euren Verzicht auf Vergeltung genauso wenig verdient, wie du meine Gnade in Jesus Christus verdient hast. Aber weil du die schon überreich bekommen hast, deshalb verzichtet du auch auf die Vergeltung. Wenn wir nachher zum Ende des Gottesdienstes das Vaterunser sprechen, dann werden wir uns alle verpflichten, auf Vergeltung zu verzichten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist ein Versprechen, das wir Gott abgeben werden. Und durch diesen Predigtext heute sagt Gott dir noch einmal für deine Situation zu: Nimm das in der nächsten Zeit ernst. Vergelte nicht. Ich weiß, dass heute Morgen Menschen hier sein werden, die in so einer Situation sind, wo sie momentan nicht wissen, wie soll ich eigentlich jetzt weitermachen? So richtig nochmal den Ellenbogen rausfahren? Oder soll ich gnädig und barmherzig sein? Soll ich dem anderen, der schuldig an mir geworden ist, das mal so richtig aufrechnen? Oder soll ich dem nochmal gnädig und barmherzig sein? Dieser andere hat es garantiert nicht verdient, genauso wenig, wie ich Vergebung Jesu Christi verdient habe. Aber Gott sagt dir und mir nochmal, wir sollen nicht vergelten. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das ist das Erste, was dieser wunderbare Predigtext dir und mir heute Morgen neu zuruft. Das Zweite, hüte deine Zunge. Wir lesen im Vers 10, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Ja, unsere Zunge. Was kann unsere Zunge nicht alles an Furchtbarem anrichten? Ich weiß noch, wie ich in der Schule, in der Grundschule, ich weiß nicht, ob es zweite oder dritte Schuljahr war, das erste Mal erkannt hatte und da richtig entsetzt war. Ich habe nicht so viele Erinnerungen an die Grundschule, aber das ist etwas, woran ich mich erinnere. Da erzählte die Grundschullehrerin, meine Klassenlehrerin, die erzählte eine Geschichte, wie es im Mittelalter gewesen war in einer deutschen Stadt, wo es zu einer Ausschreitung, zu einem Pogrom gegen Juden gekommen war. Sie erzählte davon, dass da eine Frau gewesen war und weil sie ihre Nachbarin, die Jüdin war, nicht leiden konnte, hat sie einfach jemand anderem erzählt, die Juden hätten die Brunnen vergiftet. Und dann ist dieses Gerücht in dieser Stadt immer weitergegangen, in diesem Dorf immer weiter und immer weiter, bis wir sie immer mehr das erzählt haben. Und aus einer Lüge, aus dem, was die Zunge getan hatte, auf einmal eine furchtbare Tat wurde, nämlich dass dort Menschen dann umgebracht wurden. Ich weiß noch, wie ich als 8- oder 9-Jähriger das gehört habe, da habe ich mich gefragt, wie kann denn sowas sein? Es kann doch nicht sein, dass jemand eine Lüge sagt mit seinem Mund, wenn so etwas entsteht. Doch wissen wir, dass sowas mit der Zunge entstehen kann. Als ich später im Gymnasium war, weiß ich auch noch, das ist eine andere Geschichte aus der Schule, ist mir das an anderer Stelle deutlich geworden. Da hatten wir so ein Lateinbuch, das hieß Januar Nova, und da war nach jedem Kapitel immer so ein Denkspruch, so ein Merkspruch von Lebensweisheiten. Und einer dieser Denksprüche lautete: Verba et arma vulnerant. Waffen und Worte verletzen. Die Zunge ist manchmal viel, viel gefährlicher als eine Waffe. Ich bin ja Jäger. Wenn ich auf der Yacht bin und habe das geladene Gewehr in der Hand, dann weiß ich, oh, hier musst du ganz, 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 ganz sorgsam sein, damit ja nichts passiert. Das ist gefährlich. Aber über die Macht meiner Zunge, über die Gefährlichkeit meiner Zunge, bin ich mir häufig selber nicht im Klaren. Wir können mit unserer Zunge viel Unheil anrichten. Ich muss das hier bezeugen. Heute Morgen, als wir aufgebrochen sind zu Hause, da wurde es ein bisschen hektisch bei uns. Meine Tochter, meine Frau waren nicht ganz so schnell fertig, wie ich das wollte. Und ganz schnell habe ich dann 3 Sätze rausgeschossen mit meiner Zunge. Die waren viel zu laut, viel zu hart, viel zu brutal. Da meine Frau und meine Tochter verletzt. Meine Zunge. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon. Jakobus 3, müsst ihr mal nachlesen. Da ist davon die Rede, da heißt es, die Zunge ist wie ein kleines Feuer. Doch sie kann einen großen Wald verbrennen. Die Zunge, so sagt es in Jakobus 3, ist wie ein Ruder am Schiff. Es ist nur so klein und doch steuert sie alles, was was mit dem Menschen passiert. Das ist ein Hinweis für mich. Ich muss sagen, heute Morgen habe ich schon das erste Mal daneben gelegen, aber ein Hinweis ganz deutlich für die nächste Zeit für mich und auch für dich. Pass auf, was du mit deiner Zunge machst. Rede nicht böse, hüte deine Zunge. Sie sind zum Segnen da und nicht dazu da, anderen Menschen mit unserer Zunge, mit unseren Worten, mit unseren Dingen, die wir sagen, Schaden zuzufügen. Ich weiß nicht, was die Situation sein wird in der nächsten Zeit, in die du hineingestellt wirst, aber Gott gibt dir das mit für die Zeit, die jetzt vor dir liegt. Pass auf, was du mit deiner Zunge machst. Ein drittes. Tue Gutes und wehre dem Bösen. Wir lesen in den Versen 11 bis 13. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist es, der euch schaden kann, wenn ihr dem Guten nacheifert? Wir wissen das, mit guten Werken können wir nicht irgendwie unser ewiges Heil erwirken. Mit guten Werken können wir bei Gott nichts bewirken, so nach dem Motto, ich tue jetzt was Gutes und dann ist Gott mir so halb verpflichtet, mir wiederum Gutes wiederzutun. So funktioniert es bei Gott nicht. Die Rechtfertigung des Sünders geschieht allein aus Glauben. Wir können gar nichts tun, weil wir ja Eigentum Gottes sind, weil wir ihm gehören. Aber wenn wir glauben, werden immer wieder nur gute Werke Früchte unseres Glaubens sein. Jesus spricht vom Baum. Ein lebendiger Baum, ein Obstbaum, den Sie auch in Ihrem Garten haben, der wird Frucht bringen. Und wenn der keine Frucht bringt, dann ist irgendwas mit dem Baum nicht in Ordnung. So auch mit dem Glauben. Wenn Glauben lebendig ist, wenn wir wirklich im Heiligen Geist gegründet sind, dann werden wir gute Werke tun. Es geht hier nicht um eine Werkgerechtigkeit, wenn Petrus das hier sagt, man tut Gutes, so nach dem Motto, noch mehr, noch intensiver, sondern hier steht im Prinzip, lass dich vom Heiligen Geist bestimmt sein lassen, der in dir ist, auf dass du die Früchte des Geistes in deinem Leben bringst. Aber da können wir immer wieder auch gucken, wie es in unserem Leben aussieht. Da dürfen wir immer wieder selber drauf schauen, wie sieht es denn aus in unserem Leben? Tun wir wirklich Gutes? Ich sage jetzt mal, nicht so die Selbstverständlichkeiten, die tun auch die Heiden, nicht? Sich um die Ehefrau kümmern, die Kinder, all diese Dinge. Wo ist denn das, was wir an wirklich Gutem tun? Weil wir vom Heiligen Geist getrieben werden. Das ist etwas, wozu uns Gott immer wieder aufruft in seiner Schrift. 1. Thessalonicher 5, jagt allzeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Ja, wir sollen so viel Gutes tun, so heißt es ein Kapitel vor unserem Predigtext, dass mit unseren guten Werken, unseren Feinden, unseren Gegnern, das Maul gestopft wird, so steht es da wörtlich, 1. Petrus 2, Vers 5. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Originalzitat, 1. Petrusbrief. Das sollen wir tun. Wir sollen mit unseren guten Werken Menschen, die Jesus nicht kennen, die Möglichkeit der Anklage nehmen, ihn, ich sage es nochmal, das Maul stopfen. Ja, die Bibel geht so weit im Jakobusbrief, wo es heißt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also wenn ich weiß, dass irgendwo ein gutes Werk vor mir steht und ich mache es nicht, dann stimmt das nicht mit meinem Glauben, dann ist das Sünde. Der eine oder andere denkt, oh wei, oh wei, nicht, jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder, jetzt, nein, nein, du musst gar nichts. Du darfst dich öffnen für den Heiligen Geist. Du darfst dann gespannt sein, was in der nächsten Zeit passieren wird in deinem Leben. Gott bereitet nämlich all die Dinge vor, die du tun darfst in seinem Reich. Gott hat einen Masterplan mit deinem Leben. Und er hat schon für die nächste Woche, für den nächsten Monat vorgesehen, wo du gute Werke tun darfst für ihn. Das ist ein spannendes Leben, wenn man bewusst geht in so eine Woche und sagt, ich bin mal gespannt, was der Herr mir wirklich an Arbeit vorlegt, wo ich wieder helfen kann, wo ich wirklich jemanden, was, der es eigentlich nicht verdient hat, ganz mal zur Seite stehen kann, kann ihm Gutes tun. Das ist ein wunderbares Gefühl. Wir haben eben davon gehört, in dem Evangelium, wie die Jünger die Esel und das Füllen finden. alles vorbereitete Werke. Die Jünger mussten da nicht hingehen und mit dem Typen da verhandeln. Jesus sagt, sag nur. So wie das bei den Jüngern ist mit den vorbereiteten Werken, so ist es auch bei uns. Gott hat das vorbereitet. Die Frage ist nur, ob wir Gottes Masterplan annehmen oder so nach unseren eigenen Gesetzlichkeiten handeln. Losungstext für diesen heutigen Sonntag. Frage zuerst nach dem Wort Gottes. Wir stehen ja immer wieder vor Entscheidungen halt in unserem Leben. Was machen wir denn? Wie sollen wir denn handeln? Am Nachbarn, an den Menschen der Gemeinde, an unserem Freund, an unseren Kindern? Und da gibt uns Jesus, gibt uns Gott eine Handlungsanweisung. Tu Gutes und wehre dem Bösen. Und ich glaube, man könnte eins, und das wissen die meisten von euch natürlich auch, es ist wunderbar, Gutes zu tun. Geben ist seliger denn nehmen, sagt unser Herr Jesus. Glaub mir, dieses egozentrische Ich, das bringt da nicht weiter. Da ist nie eine Zufriedenheit, das wird nur immer schlimmer werden. Wenn man sagt, ich stelle mein Leben, meine Gaben in den Dienst anderer Menschen, bekommt man zu einer inneren Ruhe, zu einem inneren Frieden, weil dann der Heilige Geist einen Platz nimmt. So ein Leben lehrt Jesus dich ein. Für den heutigen Tag, für die nächste Woche, für die nächste Zeit. Du darfst dich vom Heiligen Geist führen lassen und darfst Gutes tun durch die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Du wirst sehen, wie die Menschen, denen du Gutes tust, natürlich dadurch gesegnet werden und beschenkt werden. Aber wie du der Allerbeschenkteste sein wirst. Ein viertes. Sei furchtlos und leidensbereit. Das ist in den Versen 14 und 15. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Hier geht es um das Zeugnis für Jesus. Und dieses Zeugnis für Jesus, das dürfen wir, das sollen wir furchtlos und auch leidensbereit tun. Das hat manchmal auch mit Leiden zu tun. Aber wenn wir Zeugnis für Jesus geben, werden wir reich gesegnet. Und wo wir es nicht tun, dann liegt kein Segen auf unserem Leben. Der, der diese Worte im Heiligen Geist schreibt, der weiß, wovon er schreibt. Denn der hat das durch. Der hat das hinter sich. Der hat die Situationen erlebt in seinem Leben, wo er eben nicht furchtlos und leidensbereit war. Als ihn da die Magd fragt bei der Verhaftung Jesu, kennst du diesen Jesus? Bist du nicht bei ihm gewesen? Ich kenne den. Dreimal fragt sie ihn. Da sagt er so, ich will verflucht sein, wenn ich zu diesem Jesus gehört habe. Muss er später ganz tief um Abbitte bei unserem Herrn leiden. Er weiß, wie furchtbar das ist, wie er sich da geschämt hat. Ich kann mir das förmlich vorstellen. Und diese Erfahrung, die er selber gemacht hat, die will er uns ersparen. Deshalb gibt er uns das im Heiligen Geist weiter. Erschreckt euch nicht vor Menschen. Das sind doch nur irdische Dinge, die sind doch nur zeitlich. Gebt immer wieder dem heiligen Gott in Jesus Christus die Ehre. Seid furchtlos und mutig und leidensbereit und immer wieder bereit zur Verantwortung, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in uns ist. Der Heilige Geist, der in uns lebt. Und es ist gut, dass der Herr uns so jemanden vor Augen stellt, der schon mal durch dieses Verleugnen gegangen ist. Der geschwiegen hat, der sogar den Herrn verleugnet hat. Der uns dann das sagt, mach das besser nicht. Das ist gut, wenn jemand schon mal einen Weg gegangen ist und die haben dann berichtet, du, der Weg war ganz furchtbar, geh den besser nicht, wenn man selber entscheiden muss. Ich bin jetzt im letzten Monat im Urlaub gewesen mit meiner Familie in Spanien und das Hotel, in dem wir waren, war so 2 Kilometer vom Strand entfernt. Und wir wollten am zweiten Tag, wo wir da waren, zum Strand gehen, so 2 Kilometer Fußmarsch. Und ein Ehepaar, das wir dort kennengelernt hatten, hatten das an dem Morgen schon probiert und waren durch so ein Flussbett gegangen. Und da hatte ich eigentlich auch vor, mit meiner Familie herzugehen, dass wir zum Strand kommen. Und dann kamen die so nach 3 Stunden halb verdurstet wieder und sagten, der Weg führt nicht zum Strand und da gibt es auch kein Geschäft. Also das war ganz grausam, ganz furchtbar. Da war ich dankbar, dass ich wusste, den Weg gehe ich nicht. Also der führt nicht zum Strand und da ist nur Durst und das bringt gar nichts. Also ich bin den Weg nicht mehr gegangen. Da habe ich dem Ehepaar geglaubt, die ich da gerade im Hotel kennengelernt habe. Ich schreibe der Apostel Petrus. Nachfolger unseres Herrn, im Heiligen Geist. Er sagt mir für mein Leben, sei furchtlos und sei auch leidensbereit, wenn es ums Zeugnis für Jesus Christus geht. Es Es gibt er dir auch mit für dein Leben, für deine Situation, morgen, übermorgen, in der nächsten Woche. Sagt er dir, sei du furchtlos, sei leidensbereit, wenn es darum geht, Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die in dir ist, über deinen Glauben. Tu das, der Herr wird dich segnen, wenn du ihm da treu bist, und geh diesen Weg des Bekenntnisses für Jesus. Vier Punkte, die ich als erstes vorgestellt habe. Vergelte nicht, hüte deine Zunge, tu Gutes, wehre der Bösen, sei furchtlos und leidensbereit. Für Dinge, die von uns etwas fordern. Aber wenn wir diese Dinge tun, aus uns selbst heraus, dann ist es ganz schwer. Dann sind wir ganz tief drin in Religion. Das wird dann zur Belastung. Wir können diese vier Punkte nur erfüllen, wenn wir als erstes den fünften erfüllen. Und zwar, gib dem Heiligen Geist Raum. Wir lesen im Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Ihr lieben Geschwister, wenn ihr diesen Punkt nicht als erstes macht, dann braucht ihr die ersten vier Punkte gar nicht zu machen. Dann wird das eine ganz krumme Geschichte. Das ist etwa so, als wenn man an dieses Buffet tritt, so nach dem Motto, ich will jetzt gerne die Speisen haben, die da warm gekocht stehen, und ich habe aber keinen Teller, packen Sie mir mal die heiße Suppe in die Hände. Da werde ich mich furchtbar verbrühen. Und so ist das, wenn man gute Werke, wenn man Ratschläge der Bibel befolgt, ohne im Heiligen Geist zu sein. Das führt zu körperlichen Schäden. Das macht einen kaputt. Deshalb ist das Wichtigste, sich als erstes von Jesus Christus im Heiligen Geist füllen zu lassen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, den Herrn Jesus in euren, unseren Herzen zu heiligen. Es gibt ein wunderbares Kindergebet, das das auf den Punkt bringt. Dieses Kindergebet bringt genau das auf den Punkt, worauf es ankommt. Das heißt, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Christus allein. Christus wohnt in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn das so ist, sind wir auch rein. Und dann wird es uns auch gelingen, das zu tun, was wir in den ersten vier Versen, in den ersten vier Punkten gehört haben. Eben nicht zu vergelten, die Zunge zu hüten, Gutes zu tun, furchtlos zu bekennen. Das geht nur, wenn der Jesus bei uns ist. Luther hat mal gesagt, ein Mensch ist wie ein Reittier. Ein Reittier, das entweder geritten wird vom Teufel oder von Christus. Und wenn wir nicht in Christus sind, wenn wir nicht von ihm geritten werden und versuchen dann den Gaul in die guten Werke zu oder zu den guten Werken hinzuführen, das gibt ein furchtbares Desaster. Wir müssen als erstes dafür sorgen, dass der Herr uns reitet, dass Christus bei uns im Sattel sitzt. Und dann geht das ganz automatisch. Dann fließt das aus uns heraus. Und das können wir feststellen, ob der Herr Jesus bei uns im Sattel sitzt, wenn wir nämlich schauen, ob wir diese anderen Werke tun, ob wir bereit sind zur Vergebung, ob wir unsere Zunge hüten, ob wir Gutes tun, ob wir furchtlos sind im Bekenntnis. Das ist so ein Wechselspiel. Wenn wir das tun, haben wir den Heiligen Geist, dann reitet uns Jesus. Dann stellen wir es auch fest, dass wir beim Herrn sind. Wenn wir das nicht tun, dann merken wir, dass momentan jemand anders bei uns die Zügel in der Hand hält. Und dann ist es wichtig, dass wir als erstes den hinbekommen, der uns richtig führt, nämlich Jesus Christus, dass er bei uns im Sattel sitzt, Jesus Christus, dass er uns navigiert. In der Gemeinde, wo ich IK war, im Kurhessischen, da sang die Gemeinde jeden Sonntag als Beginn im Gottesdienst ein Lied, das haben wir im Gesangbuch, Lied 156, komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Wenn man so aufgestellt ist, dann kann man das alles annehmen, was hier im Petrusbrief geschrieben ist. Ansonsten nochmal, wird es zu furchtbarer Religiosität und dann schadet es uns mehr, als dass es uns nutzt. Aber das wollen wir tun. Wir wollen uns hinstellen und wir wollen uns neu in diesem neuen Kirchenjahr, in diesem neuen Sonntag, in dieser neuen Woche füllen lassen vom Heiligen Geist. Das können wir tun, indem wir Gott immer wieder genau darum bitten. Also wir bitten, Herr, komm du in mein Leben. Füll mich mit deinem Geist. Setz du dich in den Sattel. Lass nicht zu, dass der Teufel mich reitet, sondern übernimm du das Zepter und dann wirke du durch mich. Zu Beginn der Predigt habe ich Ihnen erzählt von diesem wunderbaren Buffet, was der Koch vorgestellt hat. Wie er dann hingegangen ist, jede einzelne Speise noch einmal erklärt hat und dann geschlossen hatte mit den Worten, es ist für jeden etwas dabei. Und dann fügt er den Satz an. Nun lassen Sie sich schmecken. Wir sind bei der Hochzeitsgesellschaft nicht dabei geblieben, sind stehen geblieben, haben gesagt, naja, das sieht ja wunderbar aus und ganz prima und haben uns dann nicht ans Buffet gewagt und gegessen. Nein, wir haben diese normale Nahrung dann zu uns genommen und haben es gegessen. Ich habe nicht alles gegessen, was da war, aber Teil habe ich gegessen, habe mich darüber gefreut, wie gut das geschmeckt hat. Und so möchte ich das auch sagen mit dieser Predigt. Es ist für jeden etwas dabei. Nun setzt das für euer Leben um und lebt von dieser geistlichen Nahrung, der Herr euch schenkt. Möge der Herr dieses Wort an dir segnen. Amen. Und der Friede Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.